Diretto alla noce.
DJ Live auf Ibiza, raven, bis die Sonne aufgeht und dann ab ins Meer.
Oder ab ins Gefängnis.
Ich bin Anne Karolczak, aka Pretty Pink.
Und ich bin Felix Leibelt.
Ihr hört Rest in Excess, das kurze Leben von Techno-Legende Mark Spoon.
Folge 3 von 5.
Ride in the Night, Party, Geld und Drogen.
Anne, hast du schon mal auf Ibiza aufgelegt oder warst da zum Party machen?
Ich habe leider noch nie dort aufgelegt, das ist ein kleiner Traum, aber zum Party machen war ich schon da und das ist wahnsinnig schön dort. Diese Kombination aus so vielen Clubs, die aneinandergereiht sind, dieses Urlaubsflair und dann natürlich die weltbekannten DJs, immer noch heute der absolute Hotspot.
Ich liebe Ibiza, bin im Sommer auf in Ibiza,
sagt Mark Spoon. Die Liebe zu Ibiza lässt allerdings schlagartig nach, als Markus dort von der Polizei festgenommen wird. Wieder so eine abgefahrene Spoon-Story. Was war passiert? DJ und Techno-Pionier Tala 2XLC weiß es genau, denn er war dabei. Mark Spoon hatte ihn eingeladen, nach Ibiza mitzukommen.
Eine Finca hat er gebucht und er hat natürlich auch mehrere Bookings gehabt, unter anderem im Space, einer meiner Lieblingsläden auf jeden Fall in Ibiza. Und soweit ich weiß, hat er noch auf irgendeiner illegalen Strandparty auflegen sollen. Und der Boss vom Space hat gesagt, das machst du nicht. Und Spoon, wie er, der Markus, wie er ist, ich mach was ich will. Eines Morgens soll er im Space auflegen und wir waren noch in der Finca. Und plötzlich haben wir einen Anruf bekommen, der Markus ist gerade verhaftet worden. Das heißt, er hatte mehrere Ecstasy-Pillen dabei, war am Feiern, Musik machen und hat wohl da ein bisschen rumverteilt an diverse Raver. Und der Boss war halt sauer, dass er sozusagen, ich leg da auf der illegalen Party. Jetzt rufe ich mal die Polizei an, hat ihn sozusagen verpfiffen. Und dann haben sie ihn verhaftet und wir natürlich dann hingefahren. Und in dem Moment, wie wir da hinfahren, kommt so ein offener Jeep vorbei, der Markus hinten mit Handschellen und vorbei. So, oh! Und ging natürlich erstmal richtig der Stress los, weil wir wollten ihn ja wieder haben, den armen Kerl. Und dann haben wir dann in Deutschland angerufen und Anwalt und hin und her. Also es war schon ziemliche Action gewesen. Ich weiß nicht, ob es am nächsten Tag war. Er musste sozusagen irgendwo in einem Gefängnis, nicht in Ibiza Stadt, irgendwo einsetzen. Und am nächsten Tag mussten dann aufs Polizeipräsidium. Und jeder von uns hat dann sozusagen die Hälfte dieser Pillen auf uns genommen oder jeder ein Drittel, wo ich nie sowas genommen hatte, dass es für uns gewesen ist, um ihn sozusagen wieder rauszubekommen aus dem Gefängnis. Und noch, ich glaube, auch mehrere tausend D-Mark Strafe. Und dann haben wir ihn irgendwann wieder dann da in dem Knast abgeholt und er war fix und fertig und Tränen in den Augen und hat gesagt irgendwie, oh, das werde ich euch nie vergessen, danke, es war so schlimm.
Die Knasterfahrung hat Markus wohl wirklich ziemlich mitgenommen. Dieser Freiheitsentzug war schlimm für ihn. Da wird der coole, taffe Mark Spoon ganz schnell wieder zum sensiblen Markus Löffel. Aber was für eine abgefahrene Geschichte.
Eine der vielen Spoon-Stories, die klingen wie aus einem Hollywood-Film. Mehr davon in dieser Folge, aber jetzt erstmal, wie sein Riesenerfolg begann.
Wir sind im Jahr 1993. Es läuft gut bei Jam & Spoon. Jam Elmar und Mark Spoon, also Rolf Elmer und Markus Löffel, haben mit Stella direkt einen internationalen Clubhit gelandet. Entstanden in einem kleinen Studio in Frankfurt, jetzt gefeiert in den coolsten Clubs Europas. Die Plattenfirma möchte ein Album und haut dafür einen ordentlichen Vorschuss raus. Jam & Spoon produzieren ihr heute legendäres Album Trip-O-Matic Fairy Tales 2001. Aber der Plattenfirma reicht das nicht, erzählt Jam Elmar.
Wir haben dann das Album abgegeben und dann hat der damalige A&R dann gesagt, ja, das ist alles gut und schön, das Album ist toll geworden, aber wo ist der Hit? Und wir so, oh, wieso? Irgendwie, wir sind doch Produzenten, DJs und so weiter, wir brauchen keinen Hit. Dann hat er gesagt, nee, ihr habt jetzt irgendwie einen hohen Vorschuss bekommen, wir müssen jetzt auch irgendwie mal ein bisschen ans Geld verdienen denken. Und das ist natürlich erstmal unangenehm, wenn du sowas zu hören kriegst. Aber auf der anderen Seite war es auch wieder gut, weil dann mussten wir mal ein bisschen büffeln und haben uns dann wieder ins Studio verzogen.
Fall in Love with Music heißt ein Song, der besonders heraussticht. Heute bekannt als Ride in the Night. Zu dem Zeitpunkt ist es nur ein Instrumental, also engagieren sie einen Songwriter, der dann die Melodie und den Text schreibt. Nicht irgendeinen Songwriter, sondern den Songwriter für Eurodance zu der Zeit. Nosy Katzmann. Er hat zum Beispiel auch Mr. Wayne geschrieben oder More and More von Captain Hollywood Project. fehlt nur noch eine Sängerin für Ride in the Night.
Markus hatte damals ein zerfleddertes kleines Notizbuch. Da standen alle möglichen Telefonnummern drin. Seine ganzen Leute, die er so kennengelernt hat und so weiter. Also heute wäre das sicherlich in irgendeinem Smartphone, aber damals war es halt ein zerfleddertes, speckiges Notizbuch. Da hat er gesagt, Moment mal, es gibt in London diese Sängerin, die habe ich bei der Love Parade kennengelernt, Plavka, und die könnte das singen.
Anne, wie findest du die Wahl von Plavka bei Ride in the Night?
Plavka hat eine sehr perfekte, außergewöhnliche Stimme, hat einen ganz hohen Wiedererkennungswert und klingt sehr kraftvoll. Das heißt, wenn man die Frau auch im Video sieht, die hat ja so ein bisschen so eine Marilyn Monroe-Ausstrahlung, so ein Effekt. Und das ist echt star-like.
Wir sind uns einig, Plavka ist eine super Wahl für Ride in the Night. Und das sieht auch heute noch Jemal Mar so.
Das muss man auch dem Markus zugutehalten, dass er ausgerechnet an sie gedacht hat als Interpretin. Plavka hat natürlich eine wunderschöne Stimme. Da stellen sich bei mir die Härchen auf. Also geht unter die Haut. Also ich finde sie großartig. Und Markus war eigentlich immer ein unglaublicher Connector. Also er hat immer Leute zusammengebracht und daraus ist was entstanden.
Und bei Ride in the Night hat er eben Plavka vermittelt.
So, Ride in the Night ist fertig und Plattenfirma total happy?
Ja, voll. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass der coole Techno-DJ Mark Spoon das eigentlich gar nicht so geil findet, plötzlich mit so einem kommerziellen Radiohit in Verbindung gebracht zu werden. Wie uncool. War aber nicht so. Im Gegenteil.
Ich habe mit Markus da auch so ein bisschen Meinungsverschiedenheiten gehabt. Keine schlimmen Meinungsverschiedenheiten, aber er meinte dann so, ja, ich weiß, das ist kommerziell oder so, aber ich muss auch gucken, wo ich bleibe. Und Gott sei Dank, da habe ich jetzt Markus und auch meinem Partner Matthias Krein viel zu verdanken. Die haben mich immer so ein bisschen in diese kommerzielle Ecke getrieben auch. Sie haben gesagt, das ist schon okay, mach kommerzielle Musik. Mit diesem ganzen Underground-Zeug kannst du kein Geld verdienen. Und Ride in the Night ist ja auch ein tolles Stück. Und von daher habe ich das irgendwann mal so akzeptiert und bin froh heute, dass es so ist, weil es ist mein Brot auf dem Tisch.
Ride in the Night wird ein großer Hit, läuft im Radio rauf und runter. Das bekommen auch die Eltern von Mark Spoon mit.
Ja, natürlich, das war der erste Hit. Den habe ich persönlich selbst noch zu Hause. Der Name Löffel ist dann in Verbindung mit Mark Spoon gekommen. Oh, das sind die Eltern von Mark Spoon und so weiter. Das hat man dann als Ennental dann doch schon gemerkt. Ja, mir selbst, weil wir dann schon keine große Bindung mehr zu unserem Sohn hatten, haben uns sehr gefreut, dass er diesen Durchbruch hatte.
Anne, wenn du seinem Vater so zuhörst, wie wirkt die Beziehung zu seinem Sohn auf dich?
Also es ist natürlich so, dass es für ihn so ein bisschen unvorstellbar ist, aber ich kann das nachvollziehen, weil das natürlich für Eltern immer eine schwierige Situation ist. So, das ist halt kein normaler Beruf. Ne?
Genau.
Künstler zu sein ist ja was Außergewöhnliches und ich finde ganz schön gesagt, dass er da quasi sagt, er war dann stolz, er hat das so verstanden, er hat die jetzt noch aufgehoben, diese Schallplatte von dem Hit.
Total, und er hat doch übrigens Zeitungsartikel gesammelt von Mark Spoon, ganz viele hat er mitgebracht zum Gespräch.
Ja, das ist Wahnsinn, weil das macht mein Papa auch, heimlich in der Schublade, hat mir nämlich Mama
heimlich,
mal gezeigt.
Heimlich, wirklich?
Ja.
Ich habe Markus Vater auch gefragt, wie ihm persönlich denn der Song Ride in the Night gefallen hat.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nee, auch vom Rhythmus her und alles, und das Mitgehen. Also hat mir sehr gut gefallen, sehr gut. Ja, uns beiden hat es sehr gut gefallen, ja.
War er wegen des Erfolgs stolz auf seinen Sohn?
Ja, ja, sehr stolz, sehr stolz. Das ist man immer, das ist man immer. Ja, immer. Bin auf meine drei Söhne groß und ganz alt stolz, ja.
Mark Spoon hat zu diesem Zeitpunkt schon seit einer ganzen Weile nur noch sehr wenig Kontakt zu seiner Familie. Wir haben in der zweiten Folge darüber gesprochen, dass er keine leichte Kindheit hatte. Die Oma war seine Hauptbezugsperson. Seine Kindheit am Stadtrand in Frankfurt-Sossenheim wollte er schnell hinter sich lassen, haben mir seine Freunde erzählt. Er wollte mehr, viel mehr. Er wollte raus in die große, weite Welt. Jetzt hat er es geschafft.
Funkin' Dab Slammin', Spoon Jammin', Foot Stompin', Techno Jammin' Spoon featuring Plavka.
Io proprio.
Ha visto ad occhio, devo parlare con questo, no? È un buon segno. Senti, tra poco abbiamo Jam e Spoon featuring, è un nome un po' difficile, Plavka. Siccome Plavka, Plavka, ecco.
Plavka.
Plavka.
Plavka. All'inizio ho capito Proasca, quello che gioca nell'Inter, no? Cioè, Plavka.
Plavka. The song is?
Right in the Night.
Right in the Night, Tripod.
Mark Spoon kommt mit Jam & Spoon international ganz groß raus. Die Single Ride in the Night ist nicht nur in Deutschland ein Hit, sie erobert auch die internationalen Charts. darunter Top 10 in Großbritannien und eine Platin-Auszeichnung in Australien. Alles andere als gewöhnlich für einen Act aus Deutschland. Und das Album wird in der Szene und darüber hinaus hochgelobt. Gilt heute als einer der Klassiker der elektronischen Musik. Anne, wie findest du das Album?
Das Album ist total vielseitig und ich habe jetzt zurzeit auch gerade selber mein Album finalisiert und rausgebracht. Und als Künstler erzählt man in einem Album eine gewisse Geschichte. Das heißt, viele Tracks sind sehr unterschiedlich und genau das kann man hier auch gut hören. Sie gehen von Trance, Techno in Eurodance-Tracks und haben natürlich auch ganz kommerzielle Hit-Singles wie Ride in the Night dabei. Das zeigt natürlich die totale Bandbreite und ist ein ganz tolles Aushängeschild. Und man hört es ja auch, dass es über Grenzen hinaus Komplimente bekommen hat.
Ja, und Ride in the Night hast du gerade schon angesprochen. Aber es gibt ja zum Beispiel auch noch Follow Me, was heute ein absoluter Trance-Klassiker ist. Und das ist auch mit auf dem Album. Jam und Spoon kriegen beides hin. Cool und kommerziell. Auch das Album läuft gut, knackt in vielen Ländern die Charts. Die Plattenfirma in den USA klopft an und möchte das Album auch veröffentlichen. Das findet Mark Spoon natürlich mega. Er möchte unbedingt nach New York und der Plattenfirma persönlich das Album vorstellen und alle Promotion-Maßnahmen mit ihnen besprechen. Weil er drumherum aber viele DJ-Gigs hat, muss die komplette Reise an einem Tag passieren. Also morgens 8 Stunden hinfliegen, abends mit der letzten Maschine wieder zurück nach Frankfurt. Natürlich erste Klasse. Sauteuer für die Plattenfirma. Diesen Tag wird Jam & Spoon-Manager Matthias Grein nie vergessen. Aus Gründen. 1994, Flughafen Frankfurt.
Es fing schon so an, dass er nicht kam und ich habe den Fehler gemacht, dass ich die Tickets in meiner Hosentasche hatte und er kommt einfach nicht. Markus, wo bist du? Ja, ich habe gerade mit dem Pilot telefoniert, der wartet noch. Ich bin unterwegs. 10 Minuten später irgendwie, du musst doch längst hier sein, wenn du unterwegs bist. Wo bist du, Markus? Das Ding steht schon fast auf der Startbahn und wir sind irgendwie noch nicht mal durch den Koffercheck durch. Ja, ich habe nochmal mit dem Pilot gesprochen, das geht alles klar. Ich kenne die da alle. Wir sind First Class, wir laufen da alle nur durch. Und außerdem, ich sehe dich schon. Und habe wirklich gedacht, das stimmt, der sieht mich schon. Und warte. Rufe ich nochmal an, sage, bist du jetzt vorbeigefahren oder was? Nee, ich steig gerade bei mir zu Hause ins Taxi. Da sage ich, du bist völlig wahnsinnig, danke, tschüss. Dann kam er irgendwie und die haben das Ding nochmal angehalten. Wir sind dann irgendwie rein, alle haben uns schief angeguckt, weil wir für die Verspätung zuständig waren. Alles auf letzter Sekunde.
Es klappt tatsächlich. Mark Spoon sitzt im Flieger. Aber die nächste Herausforderung wartet schon auf Matthias Grein, direkt nach der Ankunft im Flughafen in New York.
Man sollte da einzeln antreten und seinen Pass zeigen. Und er kommt mit mir da an und stellt sich vor den Herrn, der uns nach den Pässen gefragt hat, und umarmt mich so. Und dann fragt er so ganz trocken, are you married? Und dann sagt er, yes, sir. Und dann sieht er die Pässe gleichzeitig. Ja, und der schreit ihn an und sagt, don't you see the bottom line? Und dann springt der riesige Mensch Mark Spoon mit einem riesigen Satz auf diese Bottomline und salutiert. Yes, sir! Ich habe dann bestimmt 10 Minuten auf den eingeredet, dass wir uns entschuldigen und dass er uns doch bitte reinlassen sollte, weil wir wichtige Meetings hätten und. Und es hat nicht viel gefehlt, er hätte uns wieder in den Flieger und return to sender.
Unfassbar, was für ein Typ, aber das hätte auch schief gehen können.
Ja, voll. Aber Happy End. Letztendlich klappt's mit der Einreise. Es sind sogar noch 20 Minuten Zeit bis zum Meeting. Das könnte also noch pünktlich klappen. Könnte.
Ich ahne es schon.
Vor dem Meeting muss er dann noch was essen. Ja, wir sagen einfach, der Flieger hatte Verspätung. Wir sagen, Markus, das kriegt man sofort raus. Da ruft man am Flughafen an und weiß, wann der Flieger gelandet ist. Ach Quatsch, was du wieder erzählst. Ich habe jetzt Hunger, wir müssen noch mal was essen gehen. Wir haben ja noch 20 Minuten. Wir sagen, wir müssen auch noch hinfahren. Brauchen wir eine halbe Stunde. Sind wir jetzt schon zu spät. Alles Rock'n'Roll halt.
Der Chef der Plattenfirma nimmt's mit Humor und bleibt locker.
Der David Messi war überhaupt kein bisschen sauer, glaube ich. Der mochte uns und sonst was. Aber die anderen haben schon, wie wir da reinkamen und er dann sagt irgendwie, ja, Flight had delay. Pff, haben die alle schon so ein bisschen komisch geguckt, weil sie sich ja gedacht haben, dass der nicht verspätet war oder wahrscheinlich hat einer angerufen. Ja.
Anne, was sagst du? Sollte man so mit Plattenfirmen umgehen?
Natürlich ist das wirklich ungünstig gelaufen. Und,
ja, durchaus, ja.
So eine typische Max Boone-Situation. Ich glaube, bei mir wäre da eher so die deutsche Pünktlichkeit aufgekommen und ich hätte mich das nicht getraut.
Jetzt sind wir also beim Meeting mit der Plattenfirma in New York. Ja? Stimmung ist nicht so gut. Das hindert Max Boone aber nicht daran, den Anwesenden genau zu sagen, was seiner Meinung nach passieren muss, um dem Album zum Erfolg zu verhelfen. Er möchte Jam & Spoon-Plakate an den Hochhäusern von Manhattan. Am besten direkt am Times Square. Und am besten noch mit den Gesichtern von Jamel, Ma und ihm drauf.
Das ist natürlich eine tolle Vorstellung. Vielleicht ein bisschen zu fordernd an der Stelle.
Wie ich zurückgeflogen bin, habe ich schon so ein Gefühl gehabt und habe gesagt, ey, da geht was nicht gut. Und das war alles so zum Schluss schwierig.
Hast du irgendwie andere Kollegen schon kennengelernt oder da irgendwelche Geschichten gehört, die ähnlich größenwahnsinnig unterwegs waren?
Da gibt's immer mal Geschichten und gerade aus der Sicht von Veranstaltern. Ich habe so eine Location in Leipzig, wo ich Veranstaltungen mache und da sind halt auch manchmal Newcomer. Das Erste, was die fragen, ist, kann ich eine bessere Playtime haben und wollen am besten eine Headline-Playtime haben.
Also später spielen, ne?
Später spielen. Ja. Natürlich möchte das jeder, aber wenn man anfängt, ist das eine ganz schwierige Frage. Oder auch Newcomer, die, bevor sie überhaupt angefangen haben, aufzulegen, gleich erstmal ein Management haben. Also quasi.
Ja, okay.
Es sind schwierige Geschichten. Also ich kann das schon verstehen. Man möchte natürlich für sich einstehen und man möchte auch das Beste rausholen. Aber ich habe gelernt in meiner Karriere, dass das halt nicht immer so förderlich ist, wenn man da super fordernd ist.
Bei Jam & Spoon kann man auf jeden Fall sagen, das Album wird in den USA kein Hit. Das heißt aber jetzt nicht, ne, dass unbedingt das Verhalten von Max Boone bei der Plattenfirma allein schuld dran war. Geholfen hat's aber auf jeden Fall nicht. Aber Ride in the Night ist zumindest ein Achtungserfolg in den USA und Matthias Grein hat nach der Reise gefühlt ein paar graue Haare mehr. Ganz ehrlich, hat man Bock, so jemanden wie Max Boone zu managen?
Sagen wir mal so, ich habe ihm ein-, zwei- oder dreimal oder wahrscheinlich noch viel öfter gekündigt und gesagt, Markus, ich mach das nicht mehr, ich will das nicht mehr, ich kann das nicht mehr. Das geht mir so gegen Strich, das will ich nicht mehr.
Doch, der Markus weiß genau, wie er das wieder hinbiegt.
Da stand er vor der Tür, habe ich die Tür aufgemacht, war immer noch stinksauer und sagt so ein riesiger Mann zu mir, ich bin wieder lieb. So frankfurterisch. Es war halt komisch, dass ich habe sofort angefangen zu lachen, dann haben wir uns in den Arm genommen und dann ging es weiter.
Ja, also erstmal Happy End hier bei Matthias Grein und Max Boone. Ich meine, wir kennen ja alle so Leute, ne, die sich aus allem rausquatschen können und dann ist ihnen eigentlich niemand böse. Wie siehst du das? Würdest du sowas mitmachen wie Matthias Grein?
Das ist auf jeden Fall ein totales Talent. Habe ich leider nicht. Aber ich meine, in der Situation, da ging es ja auch ums Geldverdienen. Und da kann ich mir vorstellen, dass man da über vieles auch hinweg sieht und dann auch eine geschäftliche Ebene draus macht und das vielleicht alles nicht so persönlich sieht.
Das stimmt, aber zusätzlich sind die beiden ja auch Freunde. Also es gibt keine so richtige Trennung zwischen beruflich und privat und dann siehst du die Person halt ganzheitlich und nicht nur als der Geschäftspartner, der dir gerade Probleme gemacht hat, ne?
Ja, das stimmt.
Und das ist ja schon ein gewisser Charme, den der Markus da hat und den weiß er auch bei Frauen richtig gut einzusetzen und darüber sprechen wir dann in der nächsten Folge. Jetzt wollen wir erstmal checken, was bei Max Boone als DJ in der Zeit so geht. Der große Erfolg von Jam & Spoon in Europa sorgt dafür, dass Max Boone noch häufiger als DJ gebucht wird. Er ist ständig unterwegs. Wie so eine Woche bei ihm aussieht, verrät er 1994 in einer Sat.1-Reportage mit dem schönen Titel Disco-Kult in Frankfurt.
Max Boone ist als Plattenproduzent und als Disc-Jockey international gefragt. Ein Weltreisender der Techno-Branche.
Das heißt zum Beispiel, nächste Woche ist Fasching. Da bin ich irgendwie in Lyon, am nächsten Tag in Bremen, am nächsten Tag in München. Am nächsten Tag in Köln, am nächsten Tag in Düsseldorf, dann bin ich in Frankfurt und dann muss ich nach Paris. Dann habe ich einen Tag frei und dann fliege ich in Urlaub nach Indien. Also das ist eine gute Woche.
Wenn es um die Reisen zu den Live-Auftritten geht, kommt häufig sein Fahrer Fiddy Shuker ins Spiel. Ich habe ihn als coolen, ehrlichen und auch souveränen Menschen kennengelernt. Fiddy ist die Person, die oft am nächsten an ihm dran war. Und dann immer hautnah mitbekommen hat, wie es seinem Freund Markus gerade geht.
Wir haben gelacht. Wir haben geschrien, wir haben gestritten und wir haben geweint. Ja.
Wir haben im Auto gesessen, stundenlang über 10, 11, 12 Jahre geredet. Und ich war vielleicht sogar so eine Art Psychologin oder der Mülleimer für ihn. Aber der war ich gerne eigentlich, wo er sich wirklich auskotzen konnte über jeden und alle, vom besten Freund über andere Musiker
Fedi hat immer versucht, dabei einen klaren Kopf zu behalten und Markus seine ehrliche Meinung zu sagen. Aber konnte sich Fedi umgekehrt auch immer auf Markus verlassen?
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte auch meine Päckchen zu tragen und habe Sachen erzählt. Und da habe ich gemerkt, der Typ, also da merkt man ja wirklich, wenn es einem schlecht geht, wer ist dein Freund und wer nicht. Ja? Und Markus war auf jeden Fall da und Rat und Tat.
Das klingt aber danach, als wären die beiden ein tolles Team.
Ja, ein tolles Team, gemeinsam unterwegs Richtung Club. Los geht's, meistens an der Tanke.
Dann wurde erstmal Spezi gekauft in Dosen, 2 Stück und Flips. Keine Chips, Flips, ich habe die mal gehasst. Und 1 Stapel Zeitung. Das war von der InStyle über Gala, Vogue, alles was so. Einfach mal für 50 Mark, 60 Mark Zeitung gekauft. Dann ging es halt los Richtung Autobahn. Dann hat er dann immer das Licht, also ich bin immer mit Licht im Auto gefahren, weil er halt immer das Licht anhatte. Weit über 10 Jahre, weil er gelesen hat oder irgendwas gemacht hat, ja. Gab ja noch in dem Sinne kein Handy, kein Insta. Er hat ja nie Instagram, Facebook, irgendwas mitbekommen. Und er wurde einfach dann gelesen. Also was das gelesen ist, wurde eigentlich schneller geblättert als sonst was. Und wenn alles dann fertig war, wurde das Fenster aufgemacht, dann wurden mal so 10 Magazine rausgeschmissen auf der Autobahn bei 200. Und dann habe ich dann einmal gesagt, Markus, warum hast du das jetzt rausgeschmissen? Ja, ich habe das jetzt gelesen. Ja, aber es hätte nur noch einer lesen können. Ja, wer denn? Ja, ich habe dann auch Spaß gesagt, meine Mutter ist am nächsten Tag reingegangen und hat das gleich gekauft und hat dann gesagt, hier für deine Mutter. Ich war ja erst 20, 21, habe dann noch im Haus meiner Mutter gelebt damals und habe ihr dann immer die Zeitung mitgebracht.
Wie nett er doch sein konnte, der Markus. Und witzig. Und asozial. Also wegen der Zeitschriften, die er aus dem Fenster geworfen hat.
Ganz klar, Umweltverschmutzung.
Zurück zu einem typischen DJ-Abend mit Markus und Fedi. Angekommen an der Location.
Auf jeden Fall sind wir dann erstmal rein in den Laden und wollten gucken, ob überhaupt erstmal was los ist. Weil wenn nichts los gewesen wäre, hätten wir erstmal gefragt, ob derjenige Veranstalter überhaupt die Gage hat, das Geld hat für den Abend für Markus. Egal wie viel es waren, ob es am Anfang 1500 Mark waren oder auch 5 oder 8 oder 10.000 Mark. Markus hat dann irgendwann angefangen, wie immer mal seinen Kopfhörer vergessen, beziehungsweise eigentlich nie eingekauft. Den hat er sich dann immer von dem Resident-DJ davor geliehen und dann habe ich immer 3, 4 Flaschen Wasser mit Sprudel und 1 Liter Jägermeister besorgen müssen.
Und den haben sich Mark Spoon und seine Freunde dann gegönnt. Aber beim Jägermeister ist es meistens nicht geblieben. Mark Spoon war da keine Ausnahme. Auch viele andere DJs haben damals fleißig Drogen genommen.
Also es gab auch andere Künstler oder DJs, die ich kennengelernt habe, die waren auch sehr, sehr gut dabei. Aber Markus war schon amtlich, ja. Auch mit dem kolumbianischen Material, sage ich jetzt mal, Kokain. Eigentlich alles, außer, sagen wir mal, Heroin oder sonstiges. Es hat in dieser Szene überhaupt nichts zu tun gehabt damals. Aber Markus war schon ein Konsument. Der Markus hat einen Spruch gebracht mal, ein Viertel ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Verstehst du, was ich meine? Ein Viertel Gramm ist nichts, oder auch eine Pille, ist ja wurscht. Das Schönste war mal gewesen, da habe ich mich wirklich absolut weggepisst. Der hatte ein Interview an der Zeitung gehabt, ich weiß nicht mal, was es war, Raveline oder Frontpage. Dein schlimmstes After-Hour-Erlebnis. Und da sagte er, eine Insel mit 2 Bergen. Wir kennen ja von Jim Knopf das Lied. Und am Schluss hat er gemeint, eine Insel mit 2 Bergen. Das heißt Ibiza und 2 Berge Kokain. Das hat keiner verstanden, aber ich.
Auch die Fans im Club haben mitbekommen, dass Mark Spoon in Sachen Drogen ordentlich Gas gibt.
Ich kann mich noch daran erinnern, weil ein sehr guter Freund von Spoon am DJ-Pult stand oder hinter ihm stand und er halt das Kokain direkt auf die laufende Platte gelegt hat und hat es dann von der Platte gezogen. Und das wurde von vielen Leuten auch so bestätigt.
Bei Mark Spoon gab es dann, das kenne ich aber auch nur vom Hören und Sagen, weil meine Freunde dort waren, einen Pillenregen einmal im Dorian Gray. Also da hat er Ecstasy-Tabletten geworfen. Und dann gab es auch die Geschichte, dass er einmal eine Theke lang gezogen hat. Also dass die Line so lang war wie die Theke. Ich weiß aber jetzt nicht, ob das stimmt. Ich will da jetzt keine Gewähr drauf geben. Das sind alles Legenden.
Wenn man sich in der Szene nach Mark Spoon umhört, dann sind Drogengeschichten, wenn wir ehrlich sind, eigentlich das Erste, was man von ihm so hört. Also zumindest war es bei mir so. Wie war es bei dir, Anne?
Eigentlich ähnlich. Als ich von dem Projekt erzählt habe, wurde mir gleich die eine Geschichte erzählt. Die kann ich jetzt mal hier auftischen. Und zwar kam er wohl backstage und da kam er rein und sagte gleich, ja, hol mir mal Kokain und bring keine Britney Spears. Und damit meinte er wahrscheinlich keine kleine süße Line, sondern eine etwas größere.
Okay. Ja, das ist ziemlich eindeutig. Jetzt ist ja nicht so, dass früher Drogen konsumiert wurden und heute überhaupt nicht mehr in der Szene. Gibt es auch irgendwelche Backstage-Geschichten so von heute, die dir in letzter Zeit untergekommen sind?
Da hätte ich eine und die wurde mir auch nur zugetragen. Und zwar, als DJ hat man quasi einen Rider. Da stehen normalerweise technische Sachen drauf. Also ja. Du brauchst System A, B oder C. Das heißt, du spielst mit Plattenspielern oder CD-Playern. Und dann stehen natürlich auch so Hospitality-Sachen drauf. Zum Beispiel, du trinkst gern Wodka oder Wasser. Und das wird dir alles vorbereitet in dem Backstage-Bereich quasi. Und da steht wohl als Augenmerk für den Veranstalter bei dem DJ weiße oder grüne Socken. Und Felix, was denkst du, was das ist?
Weiße oder grüne Socken? Nee, weiß ich nicht.
Also, bevor ich die Geschichte gehört habe, habe ich auch gedacht, was soll das sein? Gut, dann muss der seine Socken wechseln, wenn er jetzt auf Tour ist und konnte sich selber keine kaufen.
Ach ja, der wirft die dann ins Publikum, weißt du?
Aber es ist wohl Kokain und für grüne Socken ist es wohl Gras.
Okay, ja.
Ob das natürlich die Veranstalter wissen, ich bezweifle es ja fast.
Wir erinnern uns, in den 80ern spielt bei Mark Spoon nicht mal Alkohol eine große Rolle. Und jetzt ballert er sich jede Menge Alkohol und Drogen rein. Wie kommt's?
Ich glaube, das ist einfach auch dieses Dazugehören-Ding. Ich habe auch eine Zeit lang mehr getrunken, als gut für mich war. Weil du gehst in den Club, jeder stellt dir irgendwie einen Drink hin, du trinkst den ganzen Abend. Aus dieser Entwicklung heraus dann irgendwie in diese Szenen hereinzukommen, wo dann auch andere Stoffe konsumiert werden. Ich meine, die Techno-Szene war damals, ja, jeder hat Ecstasy geschmissen irgendwann. Das hat einfach jeder gemacht oder eine Line gelegt oder gekifft oder irgendwelche Plätzchen gegessen. So, und das war dieses Dazugehören.
Mark Francis, a.k.a. DJ Starscream, kennt Mark Spoon schon seit Jugendtagen. Er selbst hat nie Drogen genommen, sagt er. Ganz anders als Mark Spoon.
Ich glaube bei ihm tatsächlich, dass er anfangs, wo er sich noch nicht sicher war über das, was er ist, einen unheimlichen Drang hatte, dazu zu gehören. Das heißt also, wenn du selbst vielleicht etwas gehemmt bist, bringt natürlich auch der Alkohol oder der Drogenkonsum dich am Ende dazu, vielleicht etwas enthemmter zu sein und etwas mehr aus dir rauszugehen und etwas mehr Party zu machen und etwas cooler zu sein oder was auch immer.
Und irgendwie ist es fast ein bisschen Mainstream. In den 90ern werden die Clubs von Ecstasy geflutet und keiner hat groß Erfahrung mit den Nachwirkungen.
Der Markus, der hatte so einen kleinen Schatzkoffer oder kleinen Köfferchen, die hat er aufgemacht. Da war alles drin. Da wurden die Weiber gefüttert und die Jungs auch. Und dann hat man Party gemacht.
Meint sein Kumpel, der Breaker und Sprayer, Pino Caruso. Anne, was meinst du, wurde damals unbeschwerter konsumiert? Vielleicht auch unwissender?
Ich denke schon, erstmal unwissender, weil natürlich diese Flut an diesen neuen Designerdrogen, diese synthetischen Drogen, gab es ja vorher in dieser Form gar nicht. Und da ist es natürlich so, man will das wahrscheinlich ausprobieren. Dann hört man natürlich von den Wirkungen, versucht damit vielleicht was zu kompensieren. Jetzt gerade als DJ kann ich mir vorstellen, man musste ja lange wach bleiben, als Resident lange durchhalten. Da spielt man ja dann nicht nur eine Stunde, so wie ich das manchmal mache, sondern
ja, stimmt,
halt den ganzen Abend. Dann bist du von 9 Uhr bis 6 Uhr früh oder vielleicht noch After Hour länger auf den Beinen. Vielleicht auch, um zu kompensieren, dass man vielleicht auch ein bisschen Lampenfieber, Angst hat. Das könnte ich mir auch gut vorstellen.
Ja, natürlich, ja klar.
Ja, sich einfach selber zu pushen, vielleicht auch, um auf das gleiche Level zu kommen, wie das Publikum ist.
Ja, interessant. Das hat mir auch ein DJ erzählt, der meinte, es sei schon irgendwie ein besonderes Gefühl, wenn der ganze Club auf der gleichen Pille ist. Also so hat er es gesagt.
Das ist auch schon witzig aus, ja.
Weil die dann alle eben auf der gleichen Welle letztendlich schwimmen in dem Moment. Das heißt nicht, dass wir das jetzt cool finden, aber das hat er gemeint, das ist schon was Besonderes.
Ich hatte jetzt letztens, war ich in London im Club und da hatte ich so eine späte Playtime, das ist ja schon gar nichts mehr eigentlich für mich. Da bin ich 4 bis 6 Uhr dran gewesen. Dann habe ich vorher geschlafen und dann kam ich in den Club und dann waren die natürlich alle auf einem ganz anderen Level als ich. Das war erstmal ein bisschen komisch.
Die hatten schon ein, zwei
Drinks mehr, oder? Ja.
Verstehe. Wie findest du eigentlich Mark Spoon als DJ? Wie findest du, was hat er so für DJ-Skills? Was sagst du?
Also erstmal finde ich ja seinen Musikgeschmack herausragend. Im Grunde hat er da total das Feeling und ich kann mir das ganz gut vorstellen. Ich meine, ich war ja nicht bei einem Set dabei, aber
wie er
so einen Abend aufbaut oder auch die Leute mitnimmt. Laut Heinz Felber, hatten wir ja schon mal in den letzten Folgen, ist diese Musikauswahl ja noch ein bisschen wichtiger als die DJ-Skills.
Ich habe auch Fedi gefragt, den Fahrer von Mark Spoon, wie er seine DJ-Skills wahrgenommen hat.
Ja, es gibt ja DJs, die ziehen ihr Ding komplett durch. Und die wollen dann so ein bisschen den Abend aufbauen und dann so eine Welle reinbringen und dann wieder runter und dann wieder hoch. Der Markus hat einfach die Bretter gespielt. Ich will nicht sagen die Hits, aber die Bretter ob es Underground war oder Mainstream war zum Teil oder Remixe des Mainstreams. Er hat einfach gesagt, die zwei Stunden sollen sie nicht vergessen, wenn ich hier gespielt habe.
Und das ist dem wohl auch meistens gelungen.
Meistens ja, aber Markus und Übergänge, das... Also ich habe mich gefreut, wenn es ein Übergang war, der super war, aber ich war an die schlechten gewöhnt. Das war halt so. Der Markus hat auch manchmal einfach nur die Platte auf... Die ist also aus, hat er auf Stopp gedrückt und hat so Wuh gemacht und die andere sofort an. Das war dann einfach so, ich habe jetzt keinen Bock, einen Übergang zu machen und jetzt mache ich es einfach so, wie ich denke.
Dafür hat Markus andere Fähigkeiten gehabt, mit denen er das gut kompensieren konnte. Findet auch sein Bandkollege Cem Elmar.
Ja, das stimmt. Der Markus war einfach durch seine Ausstrahlung, durch sein Entertainment-Talent, wenn er da oben stand, das war einfach was Besonderes. Ja? Und ob jetzt der Übergang gut war oder nicht, fiel nicht ins Gewicht. Und Markus hat es einfach verstanden, sich und seine Musik immer zu verkaufen. Und wenn da halt auch mal so ein Übergang nah an der Katastrophe war, so what? Also bei mir würde das wahrscheinlich unverzeihlich sein, aber bei ihm war das völlig egal.
Sonntagmorgen, 5.30 Uhr. Einfahrt in das Areal des Frankfurter Flughafens. Letzte Station und Höhepunkt der Disco-Tour. In der B-Ebene sind wenige Fluggäste zu sehen, aber dafür immer mehr Disco-Fans, die hier abheben wollen.
Das ist ein Ausschnitt aus der TV-Reportage Disco-Kult in Frankfurt. Ja, die Reportage mit dem schönen Titel. Hier geht's gerade um den legendären Club Dorian Gray im Frankfurter Flughafen.
In das legendäre Dorian Gray darf man nur nach einer strengen Kontrolle. Die Firmenphilosophie gestattet keine schlecht gelaunten und schlecht gekleideten Gäste. Inzwischen ist Mark Spoon eingetroffen. Er wird hier das große Finale inszenieren. Seine Plattensessions im Dorian Gray am Sonntagmorgen von 6 bis 12 sind das Abgefahrenste, was die Techno-Szene zu bieten hat. Aus ganz Deutschland kommen die Tanzverrückten und auch Prominente wie Prince und Nena haben sich hier schon müde getanzt.
Ja, also das ist definitiv der Anfang der Nacht, nicht das Ende, würde ich mal sagen. Das andere waren alles nur so Warm-up-Geschichten. Und Dorian Gray trifft sich halt einfach so der gestandene Nightlifer, würde ich mal sagen. Also vom Banker bis zum Teenie-Raver.
In der Reportage ist Mark Spoon wieder ganz der coole Star-DJ. Aber tief in sich drin ist er gar nicht so cool und selbstsicher. Er weiß nur eins, er möchte die Nummer eins sein. Deshalb hat er seine DJ-Kollegen im Blick. Seinen großen Konkurrenten Sven Feld zum Beispiel.
Er war sehr, sehr unsicher. Ich weiß noch, da hat der Sven aufgelegt im Grey, da war diese Christmas Rave 3 Tage am Stück.
Das ist Iris Hightower, berühmte Türchefin vom Dorian Gray. Ihren Spitznamen Hightower hat sie bekommen, weil sie 1,96 Meter groß ist.
Und hat vor ihm das Sven aufgelegt und als er dann anfing, wurde der große Club ein bisschen leerer und dann hat er mich dann gefragt, sagt, da kannst du mal einen kleinen Club gehen, ob die alle da jetzt sind und so.
Also Sven Fäth legt gerade im kleinen Club auf, während Markus den großen bespaßt.
Und ich kam ja nun gerade von da und ich wusste, der kleine Club war voll. Und dann habe ich gesagt, nee, alles cool, die sind alle im Gang, die... Fangen jetzt gerade an, wir sind mal ein bisschen quatschen und mal Luft holen und mal ausschwitzen und dann werden sie wohl wieder reinkommen. Mach dein Ding.
Iris weiß offensichtlich, wie sie mit ihm umgehen muss und kann ihn ja ganz gut beruhigen.
Ja, hat sie jetzt erstmal hinbekommen, ne? Und dann macht Mark Spoon weiter sein Ding im Dorian Gray, braucht jetzt aber bei was anderem Unterstützung von Iris.
Und dann meinte er, dreh mal einen. Und dann habe ich ihn eingedreht und hat er den irgendwie dreimal dran gezogen an diesem riesen Joint und dann, ja, hol mal Menta. Dann habe ich Menta geholt und ja. Streu mal auf. Und dann habe ich aufgestreut und das ging so dreimal hintereinander und dann auf einmal fällt er um. Hinter der DJ-Kanzel im Grey, im großen Club. Fällt einfach um. Und dann bin ich dann durch, weil ich wusste, der Sven steht vor mir. Ich sag, Sven, komm schnell, der Löffel ist umgefallen. Und in dem Moment, wo der Sven hinter der Kanzel stand, macht der Löffel die Augen auf und sieht den Sven, springt hoch, meint, alles okay. Braucht kein Sven. Steht da, wie als wäre gar nichts los gewesen und macht Musik. Und Sven und ich gucken uns ein und sagen, okay, alles klar.
Wenn du heute sowas machst, dann landet es direkt auf TikTok, ne? Ist man deshalb in der Öffentlichkeit vorsichtiger heute, Anna?
Wenn man manchmal so guckt, was gepostet wird oder was so online kommt, denke ich eher nicht. Aber die Story kann ich mir ganz gut auf TikTok vorstellen.
Auf jeden Fall, beim Posting könnte dann sowas dabei stehen wie You gotta say yes to another excess.
Yes.
In den frühen 90ern sind Smartphones und Social Media noch ferne Zukunftsmusik. Die Gegenwart heißt Techno. Die Community trifft sich in den Clubs und auf riesigen Events wie der Mayday und der Love Parade in Berlin. Und ganz vorne mit dabei die Frankfurter DJs wie Sven Fäth, Mark Spoon oder Talal 2XLC.
Meine erste Love Parade war 91. Das war super. Also sie fing ja 89 an.
ich weiß nicht, mit 500 Leuten, mit Motte am Kudamm. Und 91 sind wir mit zwei Bussen rübergefahren, mit Sven und Dorian Gray, Markus und ich. Ich habe es an meinem kleinen Mäppchen, das dabei hatte, in der Landkarte, habe ich dann zur Jugendherberge geführt, haben wir da übernachtet mit ganzen Leuten und sind dann samstags auf dem Kudamm, da waren es insgesamt 6.000 Leute.
1995 sind bereits 300.000 Raver auf der Love Parade. Und mittendrin Mark Spoon, gibt alles oben auf dem Wagen und schreit, warum seid ihr so scheiße leise? Und das nicht nur einmal, erinnert sich seine beste Freundin Tamara.
Ja, uns hat das wahnsinnig genervt. Ich weiß noch, ich glaube, der Sven war der mit auf dem Wagen oder irgendjemand hat gesagt, jetzt nimm dem das Mikro weg. Weißt du? Das war natürlich auch witzig, aber ich glaube, es war auch irgendwo ein bisschen nervig. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Weil immer alle dann hoch, ne, wenn er diesen Spruch hatte, sind wir ein paar Meter weiter gefahren, dann hat er das wieder gerufen und dann alle wieder die Arme hoch. Das fand er natürlich toll. Der Spruch hat funktioniert.
Und die Fans feiern vorm Fernseher mit. In einer Zeit vor TikTok, Instagram und YouTube überträgt Viva viele Jahre die großen Techno-Events wie Love Parade und Mayday live und macht die Musik und die Rave-Kultur zum Mainstream.
Diese Berichte von der Love Parade, die liefen ja nachmittags, konnte man dann vom Wohnzimmer Ohrensessel dann die Love Parade anschauen.
Stimmt, vor Viva hätte man meistens noch in den Club gehen müssen, um coole elektronische Musik zu hören.
Ich kann mich noch erinnern, dass wir immer, bevor wir in den Club gefahren sind, die HR3 Clubnacht gehört haben. Damals noch mit Heinz Färber. Ich glaube, das waren Tapes, die waren schon ein bisschen älter. Und da waren wir total heiß drauf, weil der hat immer die neuesten Sachen gespielt und das kannte ja keiner. Das heißt, man ist ja mit einem anderen Wunsch in den Club gegangen. Man wollte ja neue Musik hören und somit war diese Radiosendung total zeitaktuell damals.
Und der hat dann die Songs meistens abmoderiert wahrscheinlich, wobei nicht immer, gell?
Ich glaube, der hat gar nicht gesagt, was er spielt. Da hat er so ein Riesengeheimnis drum gemacht.
Das war ja eh so eine Herausforderung, überhaupt rauszufinden, was das für ein Song ist. Ne? Da gab es keinen Shazam, ne? Da war das Internet auch noch nicht so weit. Da konnte man jetzt auch nicht unbedingt googeln, Track klingt wie das und das. Und vor allem, je spezieller es dann war, desto weniger hast du es ja eh rausgefunden.
Ja, das war wirklich schwierig, Titel rauszufinden. Jetzt haben wir es da schon einfacher.
Und viele DJs wollten auch gar nicht, dass man weiß, was sie gerade für einen Track spielen, damit er halt exklusiv bei ihnen ist. Manche haben sogar Titel und Interpret abgeklebt auf den Platten, hat mir DJ Tala 2XLC erzählt.
Oder wir haben Bierdeckel genommen, ein Loch reingebohrt und dann draufgelegt, weil wir wollten nicht, dass die Leute schon zu schnell wissen, was es ist. Ich bin ja auch viel rumgereist. Ich bin nicht nur, sagen wir mal, nach München in den Plattenladen, sondern auch in San Francisco oder nach Birmingham. Und dann hat man natürlich Pressung bekommen, die gab es dann hier nicht. Und da waren wir vorne dran. Und damals war halt so, man wollte erst mal so ein paar Wochen der Einzige sein oder einer der wenigen. Ja.
Am 27. November 1996 feiert Mark Spoon einen runden Geburtstag.
Ich bin jetzt 30 Jahre alt.
Wie sieht Mark Spoon sein Leben zu der Zeit? Darüber hat er damals in einem Viva-Interview gesprochen.
Ich lebe mein Leben jetzt. Mein Leben ist so, wie es ist, eigentlich relativ geil. Ich reise viel rum, ich lege viel auf, ich lerne viele Leute kennen, habe überall Freunde und Feinde.
Mit diesem Statement, finde ich, kann er sich ganz gut selber reflektieren.
Finde ich auch. Ich habe überall Freunde und Feinde. Ich glaube, das trifft's. Und Mark Spoon feiert im Zenit seines Erfolges seinen 30. Geburtstag in Thailand.
Das war dann eine Gruppe von 10, 12, 15 Leuten, die er eingeladen hat.
Und sein Freund Markus Hollmann aus Berlin ist mit dabei.
Wir waren erst in Koh Samui, die ganze Gruppe. Und dann wollte er unbedingt, weil er das irgendwo gesehen hatte, wollte er dann nach Phuket. Unbedingt musste man das noch erleben. Und das zeichnete Markus ja extrem aus. Er hat immer versucht, für Leute, die ihm nahe standen, das Bestmögliche zu tun und denen die bestmögliche Zeit zu geben. Unabhängig davon, was das für einen Aufwand oder auch finanziellen Aufwand bedeutet. Gleichzeitig war er aber unglaublich beleidigt, wenn die Leute das dann nicht angenommen haben, weil sie jetzt auf diese Idee, die er dann plötzlich hatte, komm, wir fahren alle mit dem Speedboat da und dahin. Dann war er unglaublich beleidigt und wie ein kleines Kind, weil er abgewiesen wurde, obwohl er doch eigentlich nur das Beste wollte für alle. Ja.
Markus gibt also für seine Freunde alles und ist außerdem sehr spendabel, lädt immer alle ein. Geld hat er ja. Schon durch seine DJ-Gigs kommt jede Menge Kohle rein bei ihm an so einem Wochenende.
Ja gut, also zwischen 5 und 15 und das mal 2, also zwischen 10 und 30.000 Mark. Das war schon verdammt viel Kohle.
Anne, sind die Gagen heute auch noch so oder sogar noch höher?
Ich würde sagen, das ist eine sehr, sehr gute Gage. Und für einen DJ, der Inland bei uns auflegt, da hat Marc echt super verdient. Heutzutage gibt es natürlich nach oben keine Grenzen. Ich hatte zum Beispiel letztens erst wieder so ein Erlebnis, da habe ich jemanden buchen wollen für meine Event-Location und habe Summe X angeboten. Das war wirklich nicht wenig, wo ich dachte, da bin ich da so richtig. Und dann haben die gesagt, nee, also für unter 40.000, da bleibt es auf der Couch. Und dann habe ich gedacht, oh, das ist ja so ein frecher Spruch. Es wird auf jeden Fall hochgepokert in der Szene mittlerweile. Aber zu damaligen Verhältnissen würde ich sagen, eine Megagage.
Also ich kann nicht auflegen, aber ich hätte auch für 20.000 aufgelegt.
Naja. Und ich wollte immer noch was mitbringen, als ich angefangen habe.
Die viele Kohle, die Mark Spoon verdient, geht bei ihm aber auch direkt wieder raus. Hau raus.de war einer seiner Sprüche.
Kamen 5.000 Mark rein, wurden 5.500 ausgegeben. Ja, es war Wahnsinn. Und Markus hat ja auch immer die Sachen von rechts nach links gelesen. Erst die Preise und dann, was gibt's denn für den teuersten Preis in dem Restaurant oder in dem Club? Ja, exzessiv, und Markus könnte im Duden stehen an einer Stelle.
Immer alle einladen, für sich selbst auch immer nur das Feinste vom Fein und alles bitte sofort. Nach dem Motto, gefällt mir, muss ich haben, jetzt. Ein Highlight, Markus will sich ein Auto kaufen, eins, das cool ist und zu ihm passt. Das Einzige, was für ihn in Frage kommt, ist ein Hammer, so ein riesen amerikanischer Geländewagen. Mark Spoon in einem Hammer? Kann man sich gut vorstellen, oder Anne?
Das ist Hammer.
Ja. Und er kennt da jemand in Los Angeles, der ihm das Auto noch mit allen Extras aufpimpen kann, erzählt mir sein Berliner Freund Markus Hollmann.
Der hat es gar nicht nach Europa geschafft. Das hat alles überhaupt keine Relevanz gehabt. Buchhaltung, Buchführung habe ich jetzt auch nicht so wahrgenommen. Also Geld war schön, wenn es da ist, also raus damit.
Für den Hammer, der nie in Deutschland angekommen ist, hat er eine sechsstellige Summe hingelegt. Kriegt er ja alles wieder rein bei den nächsten Gigs. Für Markus sind Clubs manchmal so eine Art Geldautomat.
Ja. Ja, ey, der Markus war so hart mit dem Auflegen manchmal.
Sein Freund Michi Beck von den Fantastischen Vier muss schmunzeln, während er darüber spricht.
Zu mir hat er auch öfters mal gesagt, oh, ich muss noch nach irgendwo in irgendeinem Provinznest Geld abholen. Natürlich war das seine Leidenschaft, seine Passion, und hat da ja auch echt frühe Trance-Musik mit German Spoon, hat er ja wirklich auch prägend was bewegt. Aber die Auflegerei hat er manchmal nicht so richtig ernst genommen. Ja, hat er zum Teil schon, aber manchmal war es für ihn wirklich nur Geld abholen. Und das fand ich schon immer, das hat aber zu seinem Scheiß drauf, Rock'n'Roll, gib ihm, ey, ich bin Mark Spoon, ihr könnt mich alle am Arsch lecken, Image irgendwie gepasst.
Teilweise ist er richtig dreist. Zum Beispiel bei Rave on Snow.
Ach was, Rave on Snow, das gibt's ja heute noch. Das ist ja das legendäre Festival in Saalbach-Hinterglemm in Österreich. Das ist so eine super familiäre Atmosphäre da. Und die haben Stages auf dem Berg und natürlich auch auf dem großen Marktplatz, wo sich echt viele DJ-Größen die Hand geben.
Kommen wir zur abgefahrenen Geschichte, wie Mark Spoon am Rave on Snow-Wochenende Geld abgeholt hat. Fedi hatte mal wieder die Ehre, als Fahrer dabei zu sein. Und erinnert sich, dass Markus seine Bookerin darum gebeten hatte, ihm in der Nähe von Rave on Snow nochmal einen weiteren Gig klar zu machen, um noch ein bisschen extra abcashen zu können.
Er hatte so einen Bauernschuppen gefunden, 120 Kilometer wieder zurück in Deutschland. Markus da rein, hatte überhaupt null Bock, ja. Ist da rein, irgendwie gab nicht viel Kohle, 4.000, 5.000 Mark für 2 Stunden. Und dann wollten wir wieder zurückfahren und sagte so nach einer Dreiviertelstunde, mach mal Abrechnung. Ich sag, jetzt schon? Mach mal Abrechnung. Okay, ich die Kohle geholt, zu ihm, er Daumen hoch, so, hast du die Kohle? Ich Daumen hoch, ja, ich habe die Kohle. Ja, okay, mach mal die Plattenkiste zu und bring die ins Auto und warte im Auto vorm Club. Ich so, warum? Mach mal. Ich so, okay, mach das alles, fahr vor den Club, guck so Richtung Tür, sehe dann nur noch Markus mit der anderen Plattenkiste rennen. Also Markus hat man nie rennen gesehen, aber da ja. Schmeiß diese Plattenkiste auf die Rückbank, setz dich vorne rein und sag nur noch, gib Gas. Ich geb Gas. So, was war das jetzt? Und er nur, ich hab das Auflegen geprellt. Ich so, was heißt das jetzt? Ja, da läuft jetzt eine Platte. Und wenn die fertig ist, ist halt kein DJ mehr da. Wir haben die Kohle, wir hauen jetzt ab nach Saalbach-Hinterklemmen. Und dann sind wir nach Saalbach gefahren. Und dann hat er, glaube ich, dann damals auch in dem Parkhaus aufgelegt. Morgens um 3, 4 Uhr.
Und nach dem Auflegen bei Rave on Snow morgens um 4 geht die Party dann gerne nochmal weiter im Hotel.
Es gab ja das Hotel Kentler in Österreich bei Saalbach-Hinterklemm. Alle haben immer alle Künstler gelebt und die haben, glaube ich, verdammt viel Geld verdient an dem Wochenende. Irgendwann hatten alle Hausverbot. Aber wo Markus war, war Action und ging auch mal das ein oder andere kaputt. Der Westman hat das, glaube ich, mal gesagt. Vor ein paar hundert Jahren wäre er ein Raubritter gewesen, aber ein netter.
Und hat der nette Raubritter aus den wilden 90ern eigentlich auch eine Raubritterin? Ja.
Da ich ja Spanisch bin, habe ich dann immer gesagt, Marco Cuchara aus Gag. Weil Markus Löffel, Max Boon, Marco Cuchara.
Marco Cuchara klingt auch viel besser.
Ja, aber hat er nie angenommen.
Das ist Patricia Leuthold.
Patzi. Alle kennen mich unter Patzi.
Sie war mit Max Boon zusammen.
Und Markus hat mich immer Trizi genannt. Trizi! Hat er so rumgeschrien.
Markus und die Frauen, das ist ein ganz spezielles Thema.
Man könnte wahrscheinlich Bücher schreiben über das Liebesleben des Herrn Spoon. Da würde man sicherlich einige Bände vollkriegen. Und er hat mir auch immer seine ganzen amorösen Geschichten nach seinen Wochenenden brühwarm erzählt. Und da waren wirklich unglaubliche Dinge dabei.
Das war der dritte Teil von Rest in Excess, das kurze Leben von Technolegende Max Boon.
Und wenn ihr Lust habt auf noch mehr Podcasts, dann hört doch mal rein in Die größten Hits und ihre Geschichte. Darin präsentiert SWR3 Musikmann Matthias Kugler Pop- und Rockklassiker, die garantiert jeder kennt. Die Geschichte dazu aber oft nicht. In jeder Folge erfahrt ihr alles zu dem jeweiligen Song, was ihr wissen müsst. Checkt den Podcast in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und genau da gibt's auch Rest in Excess, das kurze Leben von Technolegende Max Boon.